Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Herzlich willkommen bei Abteilung Basketball. Die Final Four Teilnehmer der Euroleague stehen fest. Per, du hast dich gestern gekümmert um Panathinaikos Athen gegen Anadolu Efes. Ein Spiel, das früh so wirkte, als wäre es bereits entschieden. Wir werden auch gleich noch einen Gast dazu empfangen können. Einen Kurzgast, einen Schnellgast. Aber schilder mir doch die letzten Eindrücke noch von diesem Spiel 5.
Boah, es war fast Panathinaikos in einer Nussschale, würde ich sagen. Es war also es war natürlich die knappste Serie. Bisher war es, glaube ich, so, dass in den 4 Spielen aggregiert alles zusammen Panna 2 Punkte mehr gemacht hat als Efes. Kein Spiel der ersten 4 Spiele hatte einen größeren Abstand als 5 Punkte oder 4 Punkte. Und dann hast du das erste Mal wieder so ein Panna-Viertel gesehen, wie wir es in den letzten 2 Jahren so sporadisch gesehen haben und wo so ihre ganze auch defensive Potenz also nach außen strahlt. Sie brauchen, wir haben das gestern auch wirklich mehrfach erwähnt, du hast das Gefühl, es ist eine Mannschaft, die es wirklich dringend braucht. A, dass alle gegen sie sind oder B, dass sie gefühlt schon mit dem Rücken zur Wand, das haben wir gestern 20 Mal gebraucht, dieses Bild, stehen. Und dann haben sie nochmal so einen extra Modus. Und mit diesem extra Modus haben sie dann gestern Efes im ersten Viertel bei 10 Punkten gehalten. Kendrick Nunn verteidigt wie ein Berserker. Alle übers ganze Feld, Druck am Ball, super aktive Hände, durch Handoffs durchgekämpft, alles schwer gemacht. Und die paar wenigen offenen Looks, die Efes hatte, haben sie nicht getroffen. Dann sind sie, ich glaube, zweites Viertel sind sie 21 Punkte vorne, Panna. Und dann wirklich mit Ansage heißt es, wenn es eine Sache gibt, die Panathinaikos nicht gut tut, dann ist es ein hoher Vorsprung oder ein Gefühl von Sicherheit in irgendeiner Form. Und das Spiel kippt und ja, gefühlt irgendwie dann 10 Minuten später sind es, glaube ich, mal nur noch 2 oder 3 Punkte minimal. Und dann ist es keine Nun-Gala, es ist keine Slukas-Gala, sondern es ist unglaublich viel Arbeit. Es war im ersten Viertel war es eine unfassbare Gala von Chedi Osman, der quasi die Offensive alleine geregelt hat, indem er ständig nach defensiv über uns stiften gegangen ist und Wenyen Gabriel, der gereboundet hat, der Energie hatte, der vorne gefinisht hat. Und im letzten Viertel war es dann ein bisschen Grant, ein bisschen Gabriel, der wieder zurück war nach Foulproblemen und einfach so ein bisschen was von allen, Mitoglou, 1, 2 Würfe getroffen. Und dann haben wir Ataman, der Schlingel, hat wieder recht behalten und ist im Final Four, wie angekündigt.
Als der Dreier unterwegs war von Shane Larkin und du noch gesagt hast, sie müssen da faulen, da war ich mir, also da dachte ich, okay, Anadolu holt sich das Ding noch, weil das ja so eine merkwürdige Phase war in diesem Spiel. Und ja, Panathinaikos, wie du schon gesagt hast, das ist immer, man hat immer das Gefühl, sie springen genau über das Stöckchen, das man ihnen hinhält. Egal, ob das sehr hoch ist oder sehr niedrig. Dann bekommst du gestern plötzlich so Performances, ne? Also du bekommst plötzlich einen Wenyen Gabriel, der in der Serie überhaupt nicht funktioniert hat bislang, der dir dann 5 zweite Chancen holt in dem Spiel. Da bekommst du eben einen Chedi Osman über die Serie, Per. 17 Punkte im Schnitt, 17,2 am Ende sein Punkteschnitt, 57% aus dem Zweierbereich, 38 von der Dreierlinie. Der Mann hat 9 Punkte im Schnitt gemacht in der regulären Saison. Zu Beginn der Spielzeit sah es so aus, als wäre er überhaupt nicht spielbar in der Euroleague. Und das werde ich gleich unseren Gast auch noch fragen. Wo das immer herkommt, wo die am Ende von der Spielzeit letzte Saison, haben wir es mit Juancho Hernangómez gesehen, diese Performances rausziehen von Spielern, die während der kompletten oder zumindest während fast der kompletten regulären Saison nicht dieses Level hatten, das man sich vielleicht erwartet hat von ihnen.
Ja, es ist wirklich ein Phänomen. Aber Chedi Osman ist eben gerade in dieser Serie so entscheidend. Ataman hat es vor dem Spiel gesagt. Efes hat sich, die Pick-and-Roll-Verteidigung von Efes war für mich die Geschichte dieser Serie. Also in der Lage zu sein, so lange mit 2 Verteidigern bei Kendrick Nunn zu bleiben und sich so clever mit den 3 im Hintergrund gegen die 4 in diese Überzahlsituation sich so clever zu positionieren und da einfach dich durch die Blöcke zu... Es waren diese vielen kleinen Details. Erstmal, die Guards kommen gut durch die Blöcke, die Großen waren clever. Und da hast du ständig eine Situation, wo Kendrick dann Pick and Roll läuft, er sich nicht weit genug vom Block entfernt, sondern irgendwie so versucht, das zu lesen, das zu entschlüsseln, was passiert da gerade, bleibt aber kurz hinterm Block stehen und es sind quasi noch zwei FS-Spieler verteidigen ihn und es ist kein richtig klarer Pass mehr und dann ist die Situation wieder vorbei und sie laufen ein ums andere Mal Pick-and-Roll und nichts passiert daraus. Und das war das große Problem. Panna ist eine Pick-and-Roll-Mannschaft, gerade wenn sie Lesor nicht haben, dann läuft quasi fast alles über ihre Guards. Und das haben sie einfach nicht richtig gelöst bekommen. Ja? Und dass du dann eben einen Spieler hast, den du bringen kannst, der dann einfach dir mal 10 Punkte einfach im Fastbreak alleine kreieren kann, einfach weil er Blut im Wasser geleckt hat und weiß, dass nach dem Defensivraum mit seiner Größe, mit seinem Speed, mit seiner Physis, das dann einfach eine absolute Waffe, eine Macht ist. Und gestern war es natürlich dann par excellence, hat er das präsentiert und ihnen einfach Punkte kreiert, bevor die FS-Verteidigung steht.
Sensationelle Serie, das muss man vielleicht noch sagen, auf FS-Seiten von Dan Oturo und Poirier, die ja auch mit federführend dann immer waren in dieser Pick-and-Roll-Verteidigung. Gerade Poirier, ne, der, von dem man schon immer mal wieder in der Vergangenheit den Eindruck bekommen hat, der ist verloren, wenn er weit oben verteidigen muss. Er verliert so ein bisschen die Balance zwischen den Ballhändler unter Druck setzen und dann aber noch da sein für was auch immer an Rim Protection noch da sein muss. 2,2 Blocks in der Serie. Poirier hat sich noch nie besser bewegt als hier, auch wenn er ein paar wichtige Freiwürfe daneben gesetzt hat. Ne? Auch das hätte das Spiel nochmal deutlich schwingen können am Ende. Ja, aber man darf das überhaupt nicht schmälern. Anadolu, ich hätte sie noch vor 2 Monaten nicht in so einer Serie gesehen und nicht auf Augenhöhe, vor allen Dingen in so einer Serie mit Panathinaikos. Und man darf nicht vergessen, wie wenig da gefehlt hat. Shade Larkin, der plötzlich wieder zum Leben erwacht ist, nachdem es während der Saison mal kurz so wirkte, als wäre er vielleicht nicht mehr ganz auf diesem Level. Taffe Serie allerdings für Elijah Bryant. Ein bisschen persönliche Enttäuschung bei dem Offensiv. Na, du brauchst ihn als so ein bisschen auch mehr in diesen Spots noch als Tough Shotmaker. Und von dieser Art von Shotmaking war es ein bisschen zu wenig da. So ein bisschen zu wenig Entlastung für Shane Larkin, wenn erstmal nichts ging in der Possession.
Ja, und ja, auf jeden Fall. Ich finde trotzdem, FS eigentlich eine fast komplette Mannschaft. Ne? Ich bin ein großer Fan. Wie gesagt, ich wäre mir fast sicher gewesen, dass die Serien für sie noch besser laufen, wenn sie sowohl Fener als auch Olympiakos oder eben auch Monaco gespielt hätten. Gerade nachdem PJ Dozier dabei war und sie diese Shane Larkin, also du hattest quasi halt immer entweder einen guten Shane Larkin auf dem Feld oder so eine brutale Länge mit Thompson und PJ Dozier zusammen oder mit Brian zusammen, hast du schon auf den Guard-Positionen eine Physis die, und eine Länge einfach und defensive Eigenschaften, die selten sind so in der Form, ohne dass du offensiv was abgibst, weil alle drei auch potent sind, was Playmaking oder was Spot-Up oder was einfach, ja, so offensiver Basketball-IQ angeht. Ja. Deswegen, das ist schon eine coole Mannschaft. Ich hoffe, die bleibt so zusammen. Und dann bin ich gespannt, wenn Luca Banky da weiter auf der Trainerbank bleibt, wie sie aussehen, wenn sie wirklich so mit einer Vorbereitung in so eine Saison starten.
Treffen jetzt also dann im Halbfinale auf Fenerbahce. Also Panathinaikos natürlich, nicht Anadolu Efes.
Come on, Taisa! Jawohl!
Yeah!
Taisa doch!
Da ist er.
Der
genau da ist er.
Der Titelhamster, der europäische.
Also der Final Four, Mann.
Ja, gut.
Das ist Tibor Pleiss. Mein Lieblingstier, der Hamster.
Okay, Alter.
So sieht's aus.
Tibore, wir wollen dir natürlich herzlich gratulieren zum Final Four-Einzug.
Vielen Dank.
Wir haben irgendwann mal telefoniert dieses Jahr. Da warst du gerade in Italien und hast du irgendwie bis mal zum deutschen Nationalmannschaftsding da zurückgekommen und ein paar Monate später bist du jetzt irgendwie in einem Halbfinale gegen Fenerbahce in Abu Dhabi und bist kurz davor, dir deinen dritten Ring zu besorgen. Was geht da ab?
Ist verrückt. Ich habe auch, meine Eltern sind gerade zu Besuch in Athen. Die haben sich auch gestern das erste Mal diese krasse Stimmung, diese krasse Atmosphäre einfach mal reingezogen. Meine Mutter hat sogar ein bisschen erschreckt, weil es echt zu laut war. Aber ja, ich muss es selber noch ein bisschen realisieren. Ist aber verrückt, wirklich. Am Anfang war ich in Italien. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, habe da auch einen Zweijahresvertrag unterschrieben, habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich jetzt in nächster Zeit nochmal irgendwo in der Euroleague auflaufe. Und ja, jetzt stehe ich plötzlich im Final Four und werde mir da das Spiel mal anschauen in der ersten Reihe.
Was geht denn bei deinem Boy Lesor? Wie sieht's da aus? Haben wir eine Chance, dass er nochmal kommt? Bist du ready? Ist das für dich irgendwie gar kein Thema so? Oder bist du einfach da und reitest mit der Erfahrung, mit der Experience?
Also ich versuche einfach das so mitzunehmen, also mein Bestes zu tun oder das zu tun, was jetzt gerade eben gefragt ist. Also ich trainiere sehr, sehr gut. Ich versuche meinen Mitspielern das Leben so schwer wie möglich zu machen, um die da halt bestmöglich drauf vorzubereiten, gegen gute Gegner aufzutreten. Lesor hat jetzt bei uns noch nicht mittrainiert. Der hat auch nicht gelaufen, der humpelt immer noch so ein bisschen. Also sagen wir so, man weiß es nicht. Ich habe jetzt gestern habe ich mal gesehen, dass, glaube ich, Trainer gesagt hat, er soll in 2 Wochen soll er bereit auf dem Feld stehen. Aber ich weiß es nicht. Also der ist immer noch ein bisschen am Humpeln, hat immer noch ein bisschen Probleme mit seinem Beinchen. Aber ja, schauen wir mal. Lassen wir uns mal überraschen.
Beim Jubelhüpfen habe ich mir ernsthaft Sorgen um ihn gemacht. Ich habe ihn gesehen, wie er da springt und dachte, oh, das kann nicht gut sein. Es sollte ein Jubelverbot geben. Selbst bei solchen Spielen soll man einfach ein Jubelverbot für die Bank einführen.
Ich glaube, den müsstest du anketten, aber Basti. Du müsstest ihn anketten.
Yeah.
Es ist einfach die Emotion, das ist wirklich, es gibt fast nichts Geileres. Man bräuchte eigentlich immer die Lesor-Cam noch bei so wichtigen Spielen nebenher. Dann ist er war wieder mit seinem Sohn, dann ist er in so einem verrückten Hoodie oder erst so einen dicken Pulli, dann ist er wieder nur noch im Unterhemd irgendwie in der Crowd, so, das ist schon, das ist großes Kino und das Geile ist bei ihm.
Dann versucht er seinen französischen Boy aus Efes noch irgendwie bei der, an der Freiwurflinie irgendwie abzulenken.
Das ist wirklich stark.
Holt er von links irgendwie rein.
Und vor allen Dingen, es fühlt sich so echt an bei ihm, ja? Also normalerweise bin ich immer der empfindlich da ist, wenn ich denke, oh, jetzt will er da irgendwie auch immer so ein bisschen Kamerazeit mit abgreifen, aber das ist 0,0, so fühlt sich das bei ihm so an. Ja. Das ist so, als wäre er einfach, als würde er es wirklich leben und er könnte es kaum erwarten, wieder mit euch
dabei zu sein. Er fühlt das. Ich glaube, der hat das auch so mit Partisan und sowas, das hat ihn wahrscheinlich so ein bisschen angesteckt, dieses Crowd, das Crowd so anzusprechen und jetzt hier, ich glaube, da ist er an der richtigen Adresse auf jeden Fall, im richtigen Team.
Ey, was war das mit diesem Training? Erzähl mir das mal. Ihr verliert das 2. Spiel. Und dann geht ihr davon aus, dass ihr ein ganz normales Medientraining habt oder einfach ein ganz normales Training oder und ihr kommt in die Halle und auf einmal sind da 12.000 Leute oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also ich bin zum Training gekommen, da gab es schon so ein paar Fans, die haben bei unseren Autos gewartet und dann habe ich mir auch gedacht, was wollen die jetzt da, keine Ahnung, vielleicht irgendwie ein paar Autogramme abgreifen. Das kommt öfter mal vor, also es ist echt hier die Fankultur in Athen ist halt echt krass. Das bedeutet, die kommen echt dann so nach dem Training, öfter steht da mal so eine kleine Gruppe, die dann halt irgendwie Fotos machen wollen und auf ihre Chance hoffen. Und ja, dann hieß es irgendwie plötzlich ja öffentliches Training und das war aber für mich halt auch wirklich, ich bin gerade zur Halle gelaufen und höre das dann schon so aus der Entfernung, dass es da ein Riesengeschrei ist, ein Riesengebrüll. Die Leute haben wirklich das ganze Training durchgebrüllt und angefeuert und haben das Spiel so verfolgt. Wir haben dann halt 5 gegen 5 gespielt und haben das Spiel so verfolgt, als hätten wir ein ganz reguläres Spiel und haben da abgefeiert. Das war krass. Und ja, bei mir, ich durfte jetzt ja noch, ich habe jetzt noch nicht so viel gespielt jetzt zu Hause, habe noch nicht einen Punkt gemacht, aber im Training lief es richtig gut und da habe ich das erste Mal so das Gefühl erleben dürfen, wie es ist, halt dann angefeuert zu werden. Das war schon geil.
Ja, krass. Ja. Aber ja, wir wollen nicht, wie du hast gerade gesagt, du hast deine Familie da. Noch ein Blick auf so schon mit Fenner beschäftigt oder ist das noch meilenweit weg? Erstmal irgendwie Final Four klar gemacht und komme, was wolle. Wie sieht's da aus?
Ja, ich glaube, einfach jetzt, es war jetzt mal wichtig, jetzt sich dazu zu qualifizieren, weil die Serie generell war ja nicht einfach. Das habt ihr ja mitbekommen. Ja. Es war echt ein Kopf-an-Kopf-Rennen und ich glaube, auch beide Teams hätten es irgendwie verdient gehabt, was die da alles reingesteckt haben in 5 Spielen. Aber ja, Fenner wird jetzt erstmal ein Hammergegner, einen guten Trainer, einen guten Squad. Darum, ja, schauen wir mal. Aber es wird weiterhin schwer. 2 Spiele noch und dann haben wir es.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Achso, ja, okay, schieß los, Basti.
Ich hätte eine kurze Philosophie-Personalienfrage vielleicht. Weil wir Jahr für Jahr erleben, dass bei Ergin Ataman Spieler, die es vielleicht bisschen schwer haben während der regulären Saison. Gar nicht unbedingt schwer, ne? Aber Chaddy Osman kommt anders in die Saison rein, als man ihn vielleicht erwartet hätte. Letztes Jahr war es Juancho Hernan Gomez und die sind dann plötzlich zu Saisonende, wo man denkt, okay, so ein Spieler, der kommt mit diesem Erwartungsdruck, der bricht dann vielleicht zusammen. Und die sind dann plötzlich zu Saisonende so ready. Wie passiert das, dass Ataman die zu dem Zeitpunkt plötzlich auf das Level bringt, was man von ihnen sich erhofft hat?
Ich würde halt sagen, dass ja, also ich glaube, man braucht einfach manchmal auch ein bisschen Zeit. Also ich merke es ja jetzt auch gerade bei mir. Ich bin jetzt auch erst seit ein paar Monaten da. Ich kenne Ataman auch schon lange, aber manchmal ist es einfach ein Prozess durch die Saison hindurch. Also Ataman ist halt manchmal schon so ein bisschen, geht ein bisschen härter mit Spielern um, die nicht direkt abliefern. Das bedeutet, dann wirst du halt erst manchmal auf die Bank gehockt oder bekommst dann vielleicht nicht das Vertrauen. Aber dieses Vertrauen, habe ich das Gefühl, bekommt man dann durch die Saison hindurch, Spiel bei Spiel, und dann kann man sich auch mal irgendwas erlauben. Und ja, ich glaube einfach jetzt gerade, ich würde aber auch manchmal sagen, so, dann bist du auch in Form, dein Körper ist in Form, und dann fängt man irgendwann dann so in der Saison auch dann an, den Kopf auszuschalten als Basketballer, und dann machst du einfach nur, du funktionierst, du weißt, wie es funktioniert. Du musst dir keine Gedanken machen, du spielst einfach. Und ich glaube, so am Anfang der Saison, wenn man dann so in die Vorbereitung kommt, dann ist man vielleicht körperlich noch nicht auf der Höhe. Da muss man erstmal in sich in die Systeme wieder reinfinden. Und dann, das ist die Saison, das ist immer so ein Prozess. So war es für mich immer, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es bei meinen Mitspielern genauso ist. Am Impair, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich glaube, so am Ende der Saison, dann dreht man einfach den Kopf auf, einfach, dann macht man, denkt man nicht mehr, sondern man tut.
Ja, es sieht vor allem von außen so aus, als wäre Ataman dann auch bereit, sofort umzuschwenken. Also wenn dann jemand dann mal kurz 2 Minuten gut aussieht, dann kriegt er dann halt vielleicht auch 15 oder 20. Oder also gestern Mitoglu zum Beispiel im letzten Viertel kriegt dann ganz viele Minuten. Letztes Jahr war es auch Papa Petru, glaube ich, der die ganze Saison nicht gespielt hat. Und dann macht er irgendwie ein gutes Playoff-Spiel und auf einmal ist er einer auch der Helden im Final Four und ist irgendwie so spielentscheidend. Das ist schon eine Qualität, finde ich, von außen zumindest zu sagen, okay, wenn ich was sehe, was mir gefällt, dann spielen auch genau die, auch wenn dann in Hernan Gomez gestern fast das ganze Viertel auf der Bank sitzt. So, er sieht eben, was funktioniert, und dann gibt es keine Namen oder kein irgendwas, sondern dann spielen die liefern. Ja.
Ja, ja, auch bis zum Umfallen. Also ich glaube, dann ist auch das eigentlich ziemlich egal, was dann passiert. JD war auch gestern neben mir, hat schön sich seine Muskulatur durchmassieren lassen, weil er einfach Krämpfe bekommen hat.
Der war fix und fertig.
Ich fand das so witzig. Der kam dann einmal zur Bank, hat so, ey, ich brauche meinen Pickle Juice. Wir haben halt so Getränke, die dann halt so Elektrolyte beinhalten.
Er trinkt wirklich schönes Gurkenwasser dann, oder was? Nein. Jedi Osman trinkt Gurkenwasser beim Spiel.
Ja, gibt's so. Ja, es gibt so kleine Schatzen, sowas, die du reinhauen kannst. Witziger Junge. Nee, aber ja, ich glaube wirklich so, Ataman ist dann einfach so, auch Lorenzo Brown hat einfach gestern gar nicht gespielt, obwohl der halt auch ein richtig wichtiger Spieler ist. Ataman spielt auch lieber eher mit so einer kleineren Rotation, meistens so mit 8, 9 Spielern. Das bedeutet, ja, er versucht wirklich das, was bis jetzt funktioniert hat, irgendwie auch dann das Running System nicht irgendwie durcheinander zu bringen, sondern halt da einfach mitzugehen und dann zu gucken, wie es geht.
Ja. Super cool, Mann. Also vielen, vielen Dank. Liebe Grüße an die Eltern. Ich hoffe, die Mama hat sich erholt von dem Schock gestern.
Grüß dich aus.
Und dann bleibt gesund und munter und viel Glück spätestens in Abu Dhabi.
Danke euch beiden.
Danke für deine Zeit, Tibor. Ciao, ciao.
Sehr gerne.
Die andere Serie, natürlich notwendigerweise ebenfalls zu Ende gegangen, mit der AS aus Monaco als Sieger, und ich muss große Abbitte leisten, als Nummer 1 führender des Anti-Mike James Fanclubs, des Mike James Hater Clubs, kann ich nicht viel sagen über diese Serie. Es war das Bestwerk von Mike James. Ich fand Mike James auch in Spiel 2 sogar, als er nur 5 Punkte im Boxscore stehen hat, so überlegt, so in Ruhe, so unter Kontrolle in so einem wichtigen Spiel oder in so wichtigen Spielen habe ich ihn noch nie gesehen. Ich habe das Gefühl, es war mit Abstand die reifste Leistung von Mike James in seiner Karriere und ein ganz ausschlaggebender Faktor dafür, dass Monaco auch diese dann am Ende so super knappe Serie zieht, ne? Von der es in den ersten 2 Spielen nicht so aussah, als wäre das super knapp.
Ja, ich bin wirklich gespannt. Ich hoffe, dass wir jetzt hier gleich noch mit jemandem sprechen können, der sich gut auskennt und sehr viel über die Monegassen weiß und der auch jetzt schon länger mit Mike James zusammengespielt hat. Weil bevor ich dir die Frage beantworte, wäre es natürlich grandios, wenn
wir einen Mitspieler von ihm hätten, der Mike James genau in der Phase erlebt. Ich hoffe, wir kriegen ihn jetzt gleich.
Ja.
Er hat mir geschrieben, er ist ready.
Alright, our guest is here. We got another Final Four competitor. Of course, someone we know really well from his time in Germany. Jaron Blossom Game is with us. First of all, Jaron, congratulations.
Come on! Jaronimo Blossom Game! Very excited
Thanks,
to
guys.
Have you,
Appreciate
man.
Appreciate it. Appreciate it. You guys having me, man. Thank you.
You're our first English guest, so this is a premiere. This is going to be painful, oh, but wow. we're going to make it through it.
I got to work on my German. I got to work on my German.
You are actually on the call right now with number one Mike James hater, Basti Ulrich.
That's not
who
true.
Is, okay, maybe not. That is the friendly guy. He looks friendly. This is Basti, but he had his doubts about Mike James for the past couple of years. And he just went on a rant and said, this is the most mature, most poised, most under control. Even when he only scores 5 points, he still helps the team out, Mike James, he's ever seen. So can you tell us about James? Is there actually a sense of like more maturity, or how do you see him developing over the last 3 years?
Yeah, I mean, honestly, man, like he's before I got to Monaco, the reputation that he had, you know, obviously wasn't a good one, you know, all throughout Europe. But I never really got to see that side of him. Like, he's been a great teammate from day one, and he's evolved a lot in his game. You know, I mean, my first year, he was more, you know, a scorer, and he's evolved now to like being a scorer and being able to, you know, have a game where he has five points and 10 assists, you know. So I think he's learned that he can affect the game in so many ways offensively, because, you know, I mean, he's a guy where 2-3 guys are going to be focused on him, you know, every play. So it's helped the team tremendously this year. You know, since Spanoulis has gotten here, he's really, you know, decided to implement his offense, and I think it's great for the team. And Mike has been, you know, phenomenal in that new role.
Throughout the series, the first two games being that clear in the end, it felt like going to Barcelona, okay, they would get one, but maybe the series was going to be over very soon. But then it felt like Barca kind of surprised you in that game 3 and 4 with some adjustments. How was that going through the series? Did you feel like maybe we lost a step to them? And how was it coming back to Monaco and knowing now we got to do this in a game 5?
Yeah, I mean, it was a tough series all around. I mean, before the series started, I'm not shy to say, I mean, I wasn't too happy about getting them as an opponent, but because they beat us twice in the regular season, they provided a different matchup and a matchup problem for us, and wasn't too happy about it. But you know, after game one and game two, I think we were what, plus 30 in both of the games combined. Didn't really see that coming, but we, you know, we're playing great at the right time. You know, end of the year, you always want to be playing your best basketball, and. You know, as far as game 3 and game 4, they're a good team, you know. They're not just going to lay down and, you know, let us sweep them or let us beat them easily, especially at their place. They play with a lot of fight, a lot of passion, and we didn't respond well to it. You know, game 3, they kind of punched us in the face, and game 4, we were a lot better, but they deserved to win those two games for sure. And as you guys saw last night, it was a very, very hard-fought game. It could have went either way, but had a lot of flashbacks to last year's playoff series, losing by one in overtime for the Final Four. So I was happy we get it done this year.
Yeah, you know, a lot of experts picked Barcelona before the series.
Experts?
So, Basti, you don't know, but yesterday after they won, I sent him a text. I was like, hey, man, congratulations. You're going to be on my podcast. What's the first thing, obviously, that a competitive Jaron Blossom Game takes me back? It's like, hey, I saw you pick Barcelona 3-2 over us. But
I did, bro. I did.
Listen, man, I was just trying to get you fired up, you know, give you some extra motivation. No,
what was your reasoning behind that? Why did you think they were going to beat us?
All right, so to me personally, Monaco is one of the hardest teams for me to evaluate and really get a feel for. Just the whole, I always look at you guys because you kept so much of your core and so many players. I see you I always have in my mind, okay, there was this weird stretch where Mike James gets ejected and all of a sudden the team plays better. And then he comes back and it gets a little weird. And then last year in the playoffs, I really felt like Okobo and James were like, they were just getting blown by too easily. And there was something, every now and then I see you guys and something is off. Spanoulis comes in, you have a couple of great games. Then you lose a couple of games, like ugly ones. Like you get blown out, I think, by 25 in a home game or something. And I always sit down and I look at the roster and I'm like, they have the athleticism. They have like, they should have that defensive identity. But there's always something that rubs me wrong and I can never really put my finger on it. But at the second quarter in game one, when you know, Barca started well in the first quarter, you came back and it looked like you guys were so together and so like locked in, so on a mission that I was like, okay, I was wrong. Monaco is going to win this series. But how do you feel? Like, is it unfair? Is it unjust? Or like, because sometimes I don't like some of the body language. There's just always something weird about Monaco and I don't know what it is.
Yeah, no, that's interesting. I mean, a lot of people don't trust us from the outside looking in. I won't even say trust. They, I guess, maybe not respect us. I mean, if you'd asked anybody in the top eight who they want to play out of the top four, I feel like everybody would pick us. But if you look at our record against the top four teams, we beat Fener home and away. We beat Olympiacos there, and we beat Pana there. So, like, we're not a team that you should just, like, not you, but, like, anyone should just, like, look over. Like, we have a lot of quality. We like you said, we kept our core together for the last couple of years, so we've got that experience now. And with Spanoulis, man, we're a different team, you know? And people always talk about our ups and downs this year. Like, what team didn't go through ups and downs, mm-hmm. you know? Like, we had some big games where we won, and then some games that we lost, like, one specifically when we lost at Maccabi. Like, that was crazy. I think we were up 8 with, like, a minute 40 left and lost the game. But every team have their ups and downs, but I think we're in a great spot, man. I'm happy we got back to the Final Four. I think we have a real chance at winning it.
And I think, Per, you were just talking about the body language and the something that feels a little off from time to time at Monaco. And I didn't get that impression from this series at all. And that was one of the things that I'm always looking for with especially Mike James. Like, Georgios Papagiannis, right, sitting out the first four games, coming in game 5, 70 points. He's ready. He's poised. It feels like now that you've been together as a core for a couple of years, that now the identity has moved a little bit from these two star guards to the entire team is a big part of this. And I think feel like you can see that in the usage numbers. You can see that in the scoring numbers that have evened out a little bit. But you can also see it now just watching the game, watching the body language of you guys.
Yeah. I mean, well, first off, Papagiannis, he's the ultimate professional. I mean, DNPs, games 1 through 4, stayed ready, crazy. Kept working, and come in last night and impact that game for us. It was huge, man. Like, unbelievable. They were shocked by having him on the court.
Yeah.
Barcelona, they didn't expect him to play. So having him and his, I mean, he's got quality. We have guys from the bench. We have a lot of quality who didn't dress last night, who have a lot of quality. So we've got a lot of good pieces, man. Like what we got, honestly. And as far as like our team, like when Mike turns into this, you know, assist guy, our team, we reach a whole new level because we have so much quality everywhere. We have our role players who know exactly what they need to do. We've got guys like Jordan Lloyd, Alpha Diallo, Elia Kobo, Matthew Straddle has been incredible this season. And adding Daniel Tice to our team put us, you know, in another level, I think. So we have a lot of great pieces, man. And like I said, I'm excited to see how far we can take this thing.
Yeah, but also who plays obviously the most, oh, my bad, the most minutes in the game 5, Jerome Blossom game, almost 35 minutes, man. That's just something that is so impressive to me. You know, you kind of grab that role. You grab kind of the, maybe even the number one, like, role player status in the EuroLeague. I think you would be probably mentioned. If there was a survey, who's, like, the number one underrated, like, role player guy? I think it's Jerian Grant. I think it's you. I think it may be Tarik Biberovic, but it's game 5 and a coach like Spanoulis trusts you for 35 minutes. Like, you came a long way, man. Just like that. That's really incredible.
Dude. I mean, you listen, man, I think the hardest thing that a lot of players have to do in the EuroLeague coming from, I mean, you were my teammate, what, 4 years ago? You saw the player I wasn't on. I'm a different player now. Well, I have to be a different player for Monaco, you know? And yeah, you see so many guys go from being the star on their team and having to play for a team that is competing for Final Fours every year. You have to change, you know? You have to evolve and do what fits that team to be successful, you know? I don't have to be who I used to be, you know? For this team right now, I got to be that glue guy, the guy, essentially the Swiss Army knife for us. I'll dive on a loose ball. I'll guard the best player. I'll get the rebound. I'll do whatever it takes, you know? So Coach Spanoulis has a lot of trust in me, obviously. Played a lot last night, did a lot of good things for the team. And I'm also a guy who I do a lot that doesn't show up in the stat sheet, but he appreciates all the small things that I do. And I like him, man. It's a good fit for us.
You know what's crazy?
My role, you know, I love it.
Yeah.
I love it.
You know what's crazy? That even you're doing all this while still not even shooting the ball like supposed to shoot the ball. Like, I was so confused by your first 2 years because you already got, you know, your reputation up. People talked about you highly. And I was like, this man is doing all this and he shoots 25% from three his first 2 years. And I'm like, I know he's not a 25%. I know he's not a sub 30% three-point shooter. I saw him pull up from almost half court in Ulm. I saw him in shooting. I saw him in shooting drills. I saw his work ethic. I saw his technique. Like, I was just waiting for you to go like 4 for 6 in a game, and then just everything starts rolling. You didn't hit those shots, but you still managed to. Your role still got bigger and bigger and bigger. And I was like, at some point, the three is gonna start falling, and people are just gonna not believe like how good he really is. You know, what was going through your mind? If you were you impatient or were you confused with your shot? Like, how did that feel?
It was just confidence, to be honest, bro. Like, I was very unsure of this role my first year. Like, going from, bro, you saw me play. I got the ball every time in Ulm. And to come here and, all right, go stand in the corner and go crash the boards. And then when you get the ball and it's open three, you got to make it. It's like, it's different. Those shots are different, you know? So got off to a bad start, didn't have the confidence, you know? And, I mean, bro, in the French League, I shot 40% my first year and 40% last year. Just in EuroLeague, it didn't translate.
Yeah, I saw that.
But I think I'm around about 31% in EuroLeague this year. So shooting a lot better this year, but still not in that area where what I'm used to. But yeah, I think for me now, the mindset is just I impact the game in so many ways. Anytime I make a three-pointer, it's just bonus, you know? That's kind of the mindset. I mean, I can score off the ball, I can cut, offensive rebound, score, attack closeouts, but 3 points now are just bonus, man. I do a lot for this team, and it's appreciated and recognized for sure.
There was a sequence in last night's fourth quarter, which I had to watch again and again, just because you were talking about things that don't show up in the box score. And I felt like there was a whole sequence where it was all about you. It was Jerem Lawson game everywhere, and I think in the end you got 2 points and 1 rebound out of it. You blitzed Punter on a double mm-hmm. team. You got the steal, got the dunk. Then you drew an offensive foul on Anna Gomez. Then you stunted at Punter at the last second and kind of forced him into a. He did a double take on the 3-pointer and missed it. You shoved Hernan Gomez out of the way kind of for the next possession, but nobody called a foul, and it was another turnover. And you can make these kinds of. That's what is so interesting to me about your team, that it does even these hustle plays, these plays that don't show up in the box score. It doesn't have to be you. It is you a lot of nights, but it can also be Diallo. It can also be Jordan Lloyd. It could also be Daniel
Terry
Tice
Tarpey
now.
Too as well.
Terry Tarpey, yeah.
Terry Tarpey, an incredible energy guy.
Yeah, and that frees up so much space now. And I think this team now has hit that sweet spot, maybe, where all of these guys around the two guards that still have the ball a lot, they create so much freedom for your pick and roll offense.
Yeah, for sure. I mean, think about it. We're still missing Nick Calathes too, who hasn't really been that healthy this year. So that's another piece that we have that we just haven't been able to use.
Am I naive or am I just a helpless romantic when I sit at home and think like, okay, Nick Calathes is in street clothes, but he still has an impact on Monaco winning? Just because I feel like he's going to give coaching points in video sessions. He's going to, you know, I don't know. Like, am I an idiot or is he actually probably the most impactful guy in the EuroLeague with clothes on.
Yeah, bro, he's like another coach, bro, on the floor for us. Like, even when he's in practice, bro, like, his knowledge of the game and feel for the game is incredible. I saw today Basket News posted he's the first player in EuroLeague history to get four Final Four appearances for four different teams. Mm. So, like, he's awesome, man, honestly. He's an ultimate teammate. He's humble. He's a guy that, you know, Matthew Sfrazzle looks up to, a young guy in the locker room. And you got Nick Calathes here, who's, you know, very decorated career and is a great guy to have in the locker room for a lot of reasons, man. He's awesome.
All right, it's Spanoulis so time. What is the, yeah, please, yeah. Come on, my bad. Spanoulis time. Please, he comes in. Ahead. Everybody knows him. The legend comes in. He has aura. What is going, like, tell me about that. What does he change? How much does he try to change?
You know what's funny? I only heard of his name, bro. I knew nothing about him, like, as a player. I only heard the name before. And I only heard the name because I knew Mike, like, passed him on the scoring list. Mm-hmm. But, it's funny, bro. Our first EuroLeague game was, I think, at Pana. For his first EuroLeague game was at Pana.
Yeah, yeah, yeah.
And obviously, in Greece, all the people are at the hotel. Everybody's at the airport. Everybody's, like, going crazy for him at the game. But we got to feel that, like, right away. And then we played Olympiacos at home, like, the next week. So, like, their fans gave him a round of applause and everything. So we got to see that up close and kind of really understand the magnitude of having him as a coach. But he's awesome, man. Like, remember he gave us a speech, like, his first week here. And, like, you could just see and feel the passion, like, in his voice that he genuinely believed in this team. And he understands what it takes to win. Like, you can feel that. And he's implemented his plans with this team, and I like it, man, honestly. Like, he understands what it takes to win. He appreciates, you know, a guy like me or a guy like Terry Tarpey who does all the little stuff, because, like, those things are what help you win, you know? So he's been awesome, honestly. I'm excited to have him as a coach, and I'm excited to see what he does in the future with Monaco.
So now your Final Four opponent is Olympiacos, which is a team you have very fond memories of this season, scoring 18 points against them. I think that was your EuroLeague high, career high so far. I mean, it's one game, so I guess it's very different from preparing for a series, right? Because in one game, anything can happen. But if you could give us some pointers, what does a team have to do to beat Olympiacos in a high leverage game like this?
I think we've got to continue to be who we are. You know, I think the identity we showed in this playoff series is what we need to move forward with. Games 1 and 2, we were connected as a team, man. Like, the guys are falling on the floor. Everybody's helping them run over and help them up. Guys are confident. Guys are believing in each other. So continue to do that, you know, on that stage. And, you know, they're a really good team. They play a unique style of basketball. You know, Sasha Vezenkov, and everybody knows who he is and what he's capable of. But I think, honestly, man, like, guards win you Final Fours. Like, you got to have the best guards on the court. Mm. And I believe that we have the best guard core in the Final Four. So I'm excited to see, man. Like you said, it's one game. Anything can happen. So I'm rolling with us.
Into, like, your mindset if you got Vezenkov instead of any other player in the league.
Dude, it's so weird, bro. So, like, I was matched up with Parker all playoff series, and he's super, super talented. I mean, as you guys know, obviously. But, like, and I thought about it last night. Like, they're so different as players. And Vezenkov doesn't need to dribble the ball to score. If you literally take your eye off him for 1 second, he's doing a backdoor cut or offensive rebound, something like that. So it's a game where I have to be extremely focused, like, on the small things.
It sounds awesome, man. Well, we would love to talk to you about hours, but that's great, man. Jerron, thank you so much, man. We hope you stay healthy. We hope you win. But we already told Tibor Pleiss today that we hope that he wins as well. So this is kind of phony. Anyway, we're so proud of you, and we love to watch you play, man.
See you guys. Thank you for having me.
Thanks for coming, man. It was awesome. Thank you so much.
Jaren Blossom Game ist eine coole Geschichte. Du hast es ja schon erwähnt. Dieses Team win it for Mike. Das Final Four dann natürlich bei uns live bei Magenta Sport. 23. Mai sind die Halbfinalspiele, 24. dann die Finalspiele in der Euroleague. Wir werden uns noch einige Male beschäftigen mit den Matchups. Das heißt, das verschieben wir wahrscheinlich auf einen anderen Tag. Wir können ja noch über den Teich gucken in Richtung der NBA, wo wir eine bislang historische zweite Runde haben. Mal schauen, wie lange das so durchgehalten wird. Denn bislang 5 Spiele, 5 Siege für die Auswärtsteams. In Spiel 1 und jetzt auch in Spiel 2 zwischen den Pacers und Cleveland Cavaliers. Noch nie da gewesen. Schon schockierend in einigen der Ergebnisse, vor allen Dingen die Ausgänge der Spiele am Ende sind manchmal sehr schockierend.
Ja, also boah, wo setzt man an? Wie schockierend ist es wirklich? Also jetzt, wenn man sich so den verletzten Status von Boston oder vielleicht den Gesundheitsstatus der Spieler, die bei Boston spielen, anguckt, dann es ist zumindest nicht so verrückt, finde ich, dass New York ein Spiel gewinnt. Auffällig ist natürlich, dass so irgendwie, dass diese Rast gegen Rost Diskussion, die wir seit 1 Milliarde Jahre führen und immer überlegen, okay, wenn eine Mannschaft irgendwie ihre Aufgabe schnell erledigt und dann wartet und dann kommt irgendwie eine Mannschaft aus Spiel 7 und dass das jetzt schon irgendwie so auffällig ist, dass die einfach reihenweise die Spiele gewinnen. Es ist ja nicht nur der Lower Seed, sondern es ist dann irgendwie die Nuggets, die gefühlt gegen die Clippers alle möglichen Körner gelassen haben und dann trotzdem gegen die ausgeruhten Blitze aus Oklahoma da gewinnen. Ansonsten am wenigsten überraschend ist für mich, also klar, dass die Cavs zweimal zu Hause verlieren, ist überraschend. Trotzdem ist Cavaliers Playoff Basketball für mich, glaube ich, erst an ihn, wenn ich ihn sehe.
Kein Darius Garland natürlich in der Serie bisher. Kein DeAndre Hunter, kein Evan Mobley.
Der kleine Darius, come on. Wollt mir die erste Saisondrittel, er wird mir irgendwas erzählt von historischen Cavaliers. So, ich will das nicht. Ich will das nicht hören. Ich will nichts damit zu tun haben. Da ist jetzt auch der kleine Darius nicht. Der reicht mir auch nicht als Option, 2 Heimspiele zu Hause zu verlieren. Come on, ey.
Der kleine Darius, 21 Punkte im Schnitt, 7 Assists. 50.
Aber erzähl 40, du mir. 90. Guck mal, wenn wir schon über die NBA reden, dann ist es besser, wenn ich weniger sage und du uns ein bisschen was erzählst. Als jemand, der wahrscheinlich sogar schon eine halbe Stunde vorm Vorbericht seinen Popcorn aufgewärmt hat und da sitzt und nochmal kurz bei Cleaning the Glass vorbeischaut, um sich auf die Serie und auf das Spiel vorzubereiten.
Einige der Ergebnisse sind schon auch in der Art und Weise, wie sie entstehen, natürlich schockierend. Also wir hatten jetzt die Pacers innerhalb von wie vielen Tagen? 5 Tagen, 2 Mal mit einem Comeback, wo sie in der letzten Minute mit 7 Punkten zurückliegen. Das war jetzt heute Nacht das 2. Mal. Man hat, als sie das Spiel gegen die Bucks noch gewonnen haben, gesagt, ja, das sieht man vielleicht alle 10 Jahre einmal. Ja, also so schnell vergehen 10 Jahre. Rick Carlisle da an der Seitenlinie, das ist ein unfassbar. Das Team macht unfassbar Spaß, sich anzuschauen von außen. Tyrese Halliburton, der zum Most Overrated Player der NBA gewählt wurde von anderen Spielern in so einer komischen geheimen Abstimmung, zeigt mal, wie overrated er tatsächlich ist mit dem Game-Winner am Ende. Interessant auch, ich weiß nicht, ob du die Gegenüberstellung gesehen hast, der exakt gleiche Spot, an dem LeBron James damals den Game-Winner getroffen hat, für die Cavs gegen die Pacers. Also ein bisschen Poesie, Sportpoesie, die da auch noch mit reinkommt. Und schon sehr überrascht ist man natürlich auch, wenn man das Spiel gesehen hat, über den Ausgang von Game 1 Warriors Timberwolves.
Das
ist schon auch
ein merkwürdiges
Spiel gewesen.
Vor allem bei 12 Curry-Minuten.
Ja. Curry raus, für wie lang weiß man nicht so genau. Hamstring-Injury. Dauert normalerweise ein paar Wochen. Würde dann für mich auch bedeuten, dass die Serie relativ durch ist, wenn Steph Curry tatsächlich nicht mehr spielen kann oder auch nur 2 Spiele verpasst. Gleichzeitig die Timberwolves, die also irgendwie den Ball nicht mehr in den Korb werfen können von außen. Jetzt schon wieder 5 von 29 gegen die Lakers, schon 40 Dreier verpasst oder sowas. Nein, es war, glaube ich, weniger, aber auch sehr merkwürdig. Es ist so merkwürdig zu fassen, was da so vor sich geht gerade, weil wir in so einer abstrusen Situation sind, in zumindest jetzt 3 von den 4 Serien, wo ich sage, ja, das bereinigt sich alles wieder im nächsten Spiel. Und irgendwie hat man gleichzeitig auch den Eindruck, dass es vielleicht eine so ausgeglichene Liga ist, auch an der Spitze, sogar ja Nuggets Thunder, dass tatsächlich alles passieren kann in diesen Spielen. Man hätte Knicks und Celtics und Nuggets und Thunder beides nicht für unbedingt ausgeglichen gehalten. Und keine Ahnung, also zumindest Spiel 1 sagt jetzt mal, spricht jetzt mal eine andere Sprache, wobei das, was die Celtics gemacht haben in Spiel 1 natürlich auch klassischer Celtics-Meltdown war. NBA-Playoff-Rekord für die meisten verpassten Dreier in dem Spiel, 45 Stück.
Das ist Wahnsinn. Wie viel haben sie geworfen? 63, glaube ich, oder so, ne?
60. 15 von 60.
15 von 60 in einem Spiel. Mhm. Das ist schon brutal. Ja, aber ich glaube trotzdem, wie gesagt, also ich wäre trotzdem sehr überrascht, wenn nicht Boston weiterkäme. Ich wäre auch immer noch überrascht, wenn nicht OKC weiterkäme. Und ich wäre auch immer noch überrascht, wenn nicht die Timberwolves weiterkämen. Cavs, Pacers ist tatsächlich die einzige Serie, wo ich mir fast sicher bin, dass Indiana 1 zu Hause gewinnt. Dann hast du eine 3-1-Konstellation. Und dann weiß ich nicht, ob Garland soll ja eigentlich jetzt wieder vielleicht für Spiel 3 wieder dabei sein. Ob dann doch Darius den Unterschied macht.
Kurzer Ausflug in die NBA. Wir machen auch noch einen kurzen Ausflug in die Basketball Champions League. Denn dort wird ab der kommenden Saison Alba Berlin spielen. Gerade frisch verkündet. Die Gerüchte und das Rumoren hinter den Kulissen darüber, dass die Berliner eher in Richtung Fieber gucken, eher auch in Richtung einer möglichen NBA Europe, werden damit, wenn man so möchte, bestätigt, denn Alba selbst spricht in der Stellungnahme auch davon, dass es mit den Plänen der NBA gemeinsam mit der FIBA zusammenhängt in Europa. Ein Schritt, den man so erwartet hat und doch, wo es jetzt auf dem Papier ist, wo es jetzt nachlesbar ist, aus unserer professionellen Sicht bei Magenta Sport, haben wir natürlich ein bisschen traurig, dass wir Alba erstmal verabschieden müssen aus unserem Programm.
Ja, ich habe auch irgendwie gar keinen so richtig cleveren Gedanken dazu, muss ich sagen. Es wirkte schon so, wie ich habe das letzte Alba-Spiel zu Hause gemacht und das wirkte wie so auch so ein bisschen Tschüss sagen. Also gerade die Leute, die man dann vor Ort trifft, die da verantwortlich sind, die in der Halle arbeiten, rund ums Team, sei es das Social Team oder wer auch immer, die Presseleute. Das hatte ein bisschen was von Verabschiedung da. Das heißt, es kommt wirklich nicht überraschend. Ich finde es fast so ein bisschen schade, dass Alba jetzt mit so einer Saison rausgeht. Das, auch wenn es insgesamt natürlich du kannst jetzt nicht, glaube ich, auf eine Saison in die U-League-Saison zeigen und sagen, boah, aber erinnert euch daran, das war schon wild. Aber trotzdem fand ich, gab es spannende Jahre von Alba in der U-League und der Basketballstandort Berlin gehört für mich auch dazu. Auch gehört so Berlin in diese Riege für mich mit, nicht von der Leistungsstärke, gar nicht, aber für mich macht es im Kopf Sinn, dass ja Maccabi in Berlin spielt und dass Panathinaikos in Berlin spielt. Auch ich fand die Spiele gut besucht und irgendwie ist es schade. Ich kann aber verstehen, dass es sicherlich keine einfache Entscheidung war und dass da natürlich alle möglichen tausend Faktoren reinspielen, die für uns gar nicht greifbar sind, die wir nicht erkennen können. Ich bin natürlich gespannt, was jetzt irgendwie mit der Halle passiert, ob sich diese Problematik in einer Art und Weise lösen kann oder ob dann sich eine Situation entspannen kann durch den Spielplan von der Champions League im Gegensatz zur Euroleague. Ja, aber die Zeiten verdichten sich, der Wandel ist jetzt damit sofort spürbar. Viel war bis jetzt irgendwie blieb theoretisch. Spätestens jetzt mit dem Euroleague aus von Berlin ist uns allen klar, dass da schon auch gewaltiger Wechsel in der europäischen Basketballlandschaft ins Haus steht.
Da sind wir natürlich sehr gespannt, wer da in der Euroleague nachkommen wird, wie sich das in der nächsten Saison besetzen wird. Ja? Möchtest du den Gedanken kurz ausführen? Ich weiß nicht, ob wir das schon
mal im Podcast. Ich wollte einfach nur ein bisschen mein ehemaliges Team skandieren. Come on, okay. Mal ihr geilen Spatzen, Wasserratzen. Komm, mach das mal klar, ey. Ich glaube, sie brauchen irgendwie 4-5 Millionen für Reisekosten und Co. Die werden sich da doch auftun. Da gibt es doch ein paar geile Mittelständler da unten.
Ja, also ich meine, es wäre natürlich aus deutscher Sicht wahnsinnig schön, ein zweites deutsches Team zu haben in der Euroleague noch, zumindest wenn nicht nächste Saison, dann auf Perspektive. Die Perspektive ist allerdings ja auch insofern unklar, als dass wir gar nicht wissen, wie das dann in Zukunft mit dieser zweiten großen Liga sein wird, die wohl kommen soll. Naja, das ist alles ein bisschen Zukunftsmusik. Per, ihr kümmert euch vermutlich nächste Woche schon intensiver ein bisschen um die Playoff-Matchups, Benny und du. Die NBA-Updates wird es mit Sicherheit auch wieder geben. Das war eine Folge voller Stimmen, mit John Blossom Game und Tibor Pleiss. Danke fürs Organisieren auch. Du hast die natürlich beide angeschleppt hier. Und ich hoffe, alle Zuhörer hatten Spaß bei diesen Eindrücken von den jetzt feststehenden Final Four Teilnehmern. Nochmal das Ganze ab 23. Mai dann live bei uns bei Magenta Sport.
Auf Wiedersehen.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.